Pennington betrat den Empfangsbereich des Hospitals von Sternenbasis 47 und fand ihn leer vor. Selbst Jennifer Brown, die attraktive junge Frau, die als Rezeptionistin arbeitete und mit der er gelegentlich flirtete, war nirgends zu sehen. Niemand saß an der Rezeption, niemand wartete im Patientenbereich auf ein Mitglied des medizinischen Teams. Es schien, als sei der ganze Ort verlassen. »Kann ich es Ihnen verdenken?«, dachte Tim und rümpfte die Nase, als er einen Hauch des antiseptischen Reinigungsmittels roch, das zur DNA jeder medizinischen Einrichtung zu gehören schien. »Hallo?« rief er, und seine Stimme war kaum eine Oktave höher als bei einer normalen Unterhaltung. Sie schallte über den kurzen Flur, von dem er aus früheren Besuchen wusste, dass er zu Büros, Patientenflügeln und Laboratorien führte. Am entfernten Ende des Korridors öffnete sich eine Tür, und Pennington sah, wie Brown hervortrat. Ihre sanften Schritte hallten durch den Gang. Als sie ihn sah, lächelte sie und näherte sich ihrem Tisch. »Guten Morgen, Mr. Pennington. Schön, Sie wiederzusehen.« Der Journalist nickte und schenkte ihr sein charmantestes Lächeln. »Gleichfalls, meine Liebe. Ich hoffe, man lässt Sie heute nicht gar zu viel schuften.« »Ich half gerade Dr. Mbenga«, sagte Brown und nahm auf ihrem Sitzplatz. »Er ist natürlich bei Teprin.« »Natürlich.« Es schien, als habe der Doktor jede wache Minute und vielleicht auch einige nicht ganz so wache bei ihr verbracht und sie beobachtet, seit seine vulkanische Patientin was auch immer erlitten hatte. Pennington nickte in Richtung des Patientenflügels. »Ist alles in Ordnung? Hat sich ihr Zustand verändert?« In den letzten Wochen hatte er Teprin mehrfach besucht, sie aber jedes Mal in nahezu gleicher Lage gefunden. Ihm fiel auf, dass Brown bei ihrer Antwort zögerte. »Es gibt keine Veränderung, aber Dr. Mbenga bereitet eine neue Behandlung vor. Doch ich sollte es besser ihm überlassen, etwas darüber zu sagen.« »Ja, das verstehe ich vollkommen«, sagte Pennington. Er war weder ein Freund noch ein Familienmitglied. Brown und Mbenga waren nicht verpflichtet, ihm etwas zu sagen. Doch war der Doktor so aufmerksam gewesen, ihn immer mal wieder über Teprins Zustand zu informieren. Die Details hatten sich seit ihrem Zusammenbruch nicht geändert. »Danke, Jennifer«, sagte Tim und sah zum Patientenflügel. »Danken Sie mir doch, indem Sie mal mit mir essen gehen«, sagte Brown in seinem Rücken, und als er sich umdrehte und über seine Schulter blickte, sah er das einladende Lächeln auf dem Gesicht der jungen Frau. Sie hob die Augenbrauen, und Pennington konnte nicht anders, als das Lächeln zu erwidern. »Werde ich machen«, sagte er, nickte ihr zu und ging den Flur hinab. Als er Isolationsflügel 4 betrat, erwartete er, das aus früheren Besuchen gewohnte Bild zu sehen. Teprin reglos in ihrem Bett, umgeben von medizinischer Ausrüstung, die ihren Zustand unermüdlich überwachte, und über das Intercom-System des Zimmers irgendein Musikstück aus Mbengas privater Sammlung. Doch stattdessen fand er den Doktor bei den Vorbereitungen für etwas vor, das wie die Verlegung von Teprin und ihrem Gefolge an Überwachungsgeräten aussah. Drei Pfleger, zwei männlich, eine weiblich, standen am Bett der kranken Vulkanierin und luden Gerätschaften auf Antigrav-Transporter. Eine Trage lehnte an einer Seite und wartete anscheinend darauf, dass man Teprin auf sie umbettete. Als Pennington eintrat, sah Mbenga auf und nickte zum Gruß. »Mr. Pennington, tut mir leid, dass ich Sie nicht persönlich darüber informiert habe, aber ich fürchte, heute kann ich keine Besuche gestatten.« Er wirkte müde, seine Schultern hingen herab und unter seinen Augen lagen dunkle Ringe. Die andauernde Sorge um Teprin forderte allmählich ihren Preis von dem jungen Arzt, Erfolg hin oder her. Stirnrunzelnd beobachtete Pennington die Arbeit der Pfleger an Teprin und den Geräten. »Stimmt etwas nicht?« fragte er. Mbenga schüttelte den Kopf, hin und her gerissen zwischen Pennington und dem Datenbrett in seiner Hand. »Nein, Ihr Zustand ist unverändert, und genau deshalb habe ich mich entschieden, eine andere Herangehensweise zu versuchen.« Er hielt inne und notierte sich etwas mit dem Griffel in seiner rechten Hand. »Ich bereite mich darauf vor, Sie nach Vulkan zu bringen.« Penningtons Augen weiteten sich bei dieser Nachricht. »Tatsächlich?« »Ja«, antwortete Mbenga. »Ich habe alles in meiner Macht Stehende für Sie getan, daher erhielt ich die Erlaubnis, Sie dorthin zu bringen, wo mir hoffentlich einer der vulkanischen Doktoren helfen kann.« Kopfschüttelnd blickte er zu Boden, als schäme er sich für seinen nächsten Satz. »Was immer mit ihr passiert ist, übersteigt meinen Erfahrungshorizont. Selbst während meiner Hospitanz auf Vulkan ist mir so etwas nie untergekommen.« »Nehmen Sie es nicht zu schwer, Kollege«, munterte Pennington ihn auf. »Es gehört Größe dazu, sich selbst einzugestehen, dass man um Hilfe bitten muss. Ich selbst wäre sicher besser gefahren, wenn ich es auch ein- oder zweimal gemacht hätte.« Er nickte zu Typrin. »Wann brechen Sie auf?« »Um 1400«, antwortete der Doktor. »Commander Cooper hat mir erlaubt, einen der Personentransporter der Station zu benutzen, den ich entsprechend ausgerüstet habe. Mit den Geräten und einigen weiteren Vorräten sollte gerade noch genug Platz für mich und ein paar Bücher übrig sein, die ich unterwegs lesen kann.« Pennington nahm den Gegenstand aus seiner Jackentasche, den er mit sich herumtrug, seitdem er ihn vor 2 Tagen erworben hatte. Er war in etwas Beiges eingeschlagen, das Leinwand ähnelte. Als er es auspackte, kam eine handtellergroße, bronzefarbene Scheibe zum Vorschein, auf die eine geometrische Zeichnung eingraviert war. An ihrer Kante befanden sich vulkanische Schriftzeichen. Erhielten Benga die Scheibe hin. »Haben Sie dafür auch noch Platz?« Der Doktor blickte interessiert zu dem Objekt in Penningtons Hand. »Ein Mandala?« Der Journalist nickte. »Ich habe es von einem vulkanischen Händler in Stars Landing. Ihm zufolge hilft es beim Meditieren oder so.« »So ungefähr«, sagte Benga. »Man konzentriert sich darauf, um Verstand und Gefühl zu beruhigen und die Grenzen und Ablenkungen zu beseitigen, die einen von der Annahme der Logik ablenken.« »Mir kam es recht unsinnig vor«, sagte Pennington. »Wenn man bedenkt, wie diszipliniert die meisten Vulkanier sind, ist es doch seltsam, dass sie die Hilfe eines solchen Anhängers brauchen sollen.« Benga hob die Schultern. »Sie wären überrascht. Vulkanier verwenden diverse Meditationshilfen, von Mandalas über bildende Kunst, Musik und sogar Spiel.« »Das glaube ich Ihnen dann mal.« Pennington übergab Benga den bronzenen Anhänger. »Ich fand jedenfalls, dass es ein nettes Geschenk für Sie wäre. Sie wissen schon, wenn Sie aufwacht.« Benga nickte verständnisvoll und nahm das Mandala an sich. »Ich bin sicher, dass sie das zu schätzen weiß, wenn sie wieder bei uns ist. Genauso wie ich zu schätzen weiß, wie viel Zeit Sie mit ihr verbracht haben. Sie sagt mir, dass Sie sich nicht gerade nahestehen, aber das scheint Sie von nichts abgehalten zu haben.« Abermals schoss Pennington durch den Kopf, wie Typrin unter der Last des Traumas, das sie nun beanspruchte, zusammengebrochen war. Er empfand Mitleid für sie, und doch fühlte er sich auch betrogen, wenn er daran dachte, was die Vulkanierin alles gegen ihn unternommen hatte, um die Wahrheit über die Zerstörung der USS Bombay zu vertuschen. Er erinnerte sich an den Abend vor Monaten, als er Typrin zu seinem Apartment in Stars Landing hatte gehen sehen. Gesprochen hatten sie bei jener Gelegenheit nicht. Typrin war gegangen, bevor sie auch nur an seine Tür geklopft hatte. Ihre Handlungen und ihre Körperhaltung hatten aber suggeriert, dass sie von einem Gefühl der Schuld angetrieben worden war. Und das fand Pennington nach wie vor schwer zu glauben. War sie damals gekommen, um sich zu entschuldigen? Es blieb ein Rätsel, für das er nach wie vor eine Lösung suchte. Auch das seltsame Band, das zwischen ihnen zu bestehen schien, verblüffte ihn. Warum ging er sie immer wieder besuchen? Was erwartete er sich davon, bei ihr zu sein? So sehr sich Pennington auch anstrengte, fand er keine Antworten auf diese Fragen. »Man könnte wohl sagen, dass wir noch etwas zu klären haben, Doktor«, sagte er schließlich und ohne den Blick von Typrins regloser Gestalt abzuwenden. Konnte ein Vulkanier ihr wirklich helfen? Und wenn, inwiefern? War es möglich, dass sie ohne Folgeschäden aus ihrem Koma erwachte? Was würde dann aus ihr werden? Die Sternenflotte würde sicherlich dabei mitreden wollen. »Doktor, ich möchte mit Ihnen nach Vulkan reisen.« Die Worte kamen aus Penningtons Mund, ohne dass er sie bewusst ausgesprochen hatte. Erstaunt hörte er ihnen nach. Und er war sich sicher, dass Mbengas verblüffter Gesichtsausdruck seinem eigenen ähnelte. »Ich weiß nicht, ob das angemessen wäre«, sagte der Doktor und runzelte die Stirn. Pennington nickte. »Schon verstanden, ich gehöre weder zur Familie noch sind Sie und ich gut befreundet, aber die Wahrheit ist, ich sorge mich um Sie. Warum ist mir selbst nicht ganz klar?« Skeptisch kniffen Benga die Augen zusammen. »Lassen wir einmal außer Acht, dass wir nach Vulkan reisen, der nicht gerade für seine Gastfreundschaft gegenüber Außenweltlern, insbesondere jenen, die mehr über die eher privaten Aspekte der dortigen Kultur erfahren möchten, etwa über die Medizin, bekannt ist. Was garantiert mir, dass ich nicht all das später im Föderationsnachrichtendienst wiederfinde?« Pennington hob die Hand. »Ehrenwort, Doc, ich komme nicht als Reporter. Es geht nicht darum, Ihren Zustand für eine Schlagzeile zu missbrauchen. Ich möchte mitkommen als, verdammt nochmal, als jemand, der sich einfach sorgt.« Pennington sah, wie sich Mbengas Züge verhärteten, während der Mediziner die Vor- und Nachteile dieses Angebots bedachte. »Außerdem ist es eine lange Strecke«, fügte er hinzu. »Ein wenig Gesellschaft dürfte Ihnen gefallen.« Abermals dauerte es einen Moment, bis Mbenga Penningtons Bitte bedacht hatte. Dann widmete er sich den Pflegern und deren andauernden Vorbereitungen, Typrin zu transportieren. Schließlich sagte er, »Und was wird aus Kommodore Rays Verhandlung? Sollten Sie da nicht zugegen sein?« »Rays Anwalt hat mich bereits befragt«, sagte Pennington. »Und Captain Desai, die will mich nicht einmal in der Nähe des Gerichtssaals wissen. Ich würde nur der Gegenseite helfen. Rays hat mir keine vertraulichen Informationen angeboten. Er hat mir auch keine Sternflottenmitglieder besorgt, die meinen Artikel untermauerten. Alles, was darin steht, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Man hat mich nicht als Zeugen vorgeladen, und als Angehöriger der Presse darf man mich nicht auf der Station halten. Ich kann hingehen, wohin ich will.« Ihm war natürlich bewusst, dass eine Vorladung durchaus noch eintreffen konnte und Rays Anwalt nur noch nicht dazu gekommen war, aber Pennington sah nicht ein, warum er es der Sternflotte einfacher machen sollte, den Kommodore zu hängen. Zur Hölle mit denen, allesamt! Nach einer kurzen Pause fragte Mbenga mit nahezu vulkanischer Ruhe. »Ich vermute, Sie spielen nicht Schach.« Pennington konnte nicht verhindern, dass sich ein Lächeln auf seine Züge schlich. »Sagen Sie mir einfach, wann und wo ich mit meinem Brett erscheinen soll, Kumpel.« »Wie gesagt«, entgegnete Mbenga, »1400, Andockhafen 4, leichtes Gepäck.« »Geht klar«, sagte Pennington, klatschte in die Hände und wandte sich zum Ausgang um. In Gedanken schrieb er bereits eine Liste der Dinge, die er in den wenigen Stunden bis zum planmäßigen Start des Transporters noch erledigen musste. Dann hielt er inne und warf einen Blick zurück über die Schulter. »Danke, Doc, das weiß ich zu schätzen.« »Nicht der Rede wert«, sagte Mbenga, der sich bereits wieder seinem Datenbrett und seinen eigenen Vorbereitungen widmete. Nun sah er ein letztes Mal zu ihm auf. »Aber wenn Sie schnarchen, schmeiß ich Sie aus der Luftschleuse.«